VUCA Blaster.
Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VUCA Blasters und Glück auf aus dem Pott. Heute haben wir das Thema spannungsbasiertes Arbeiten. Da haben wir zwei spannende Gäste, einmal den Mike und Friederike zu Gast. Ich werde erstmal beide kurz vorstellen, diesmal nur zwei Check-in-Fragen machen, nicht drei, weil wir dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, um über das Thema zu reden. Und genau, dann fange ich einfach direkt mit Friederike an. Friederike Braun-Lüdicke arbeitet seit 6 Jahren bei der B. Braun-Gruppe, hauptsächlich im HR-Bereich. Und seit einem Jahr ist sie Head of Culture and Diversity, beschäftigt sich mit dem Loop Approach, New Work, Selbstorganisations, Change Management und ist auch noch im Aufsichtsrat der B. Braun-Gruppe. Seit 3 Jahren ist sie bei der CASO, also Konzernaustausch, Selbstorganisation. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. War davor auch im Bereich HR bei der Merck-Gruppe, bei Thermo Fisher Scientific. War deutsche Trainerin für Flüchtlinge, ist Mentorin für QVI Netzwerk International und Diplom-Kulturwirtin von der Uni Passau. Fehlt dir noch was bei der Vorstellung, was dir wichtig ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen über dich wissen sollten? Oder habe ich es ganz
Ist das schon die Check-in-Frage?
Das ist noch nicht die Check-in-Frage.
Okay. Wirklich nur die Frage nach der Vollständigkeit. Danke für die Vorstellung. Das war ausreichend. Da war alles Wichtige drin.
Okay, super. Ja, und nochmal herzlich willkommen im
Tipp. Danke.
Die erste Check-in-Frage wäre, deine Definition von Glück ist?
Meine Definition von Glück ist zufrieden sein mit dem, was ich habe, wertzuschätzen und anerkennen, dass ich als Person reich beschenkt, wenn ich sogar privilegiert bin und davon was abgeben zu können. Das macht mich glücklich.
Dann vielen Dank. Und die zweite Frage wäre, oder ist ein Satz, ein Beispiel für echte Wertschätzung, die ich erlebt habe, Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist jetzt schon eine Denksportaufgabe, dann ein schönes Beispiel auszuwählen. Da brauche ich einen ganz kleinen Augenblick für die Reflexion, einen Moment. Ganz kürzlich, vor wenigen Wochen erst, kann ich, glaube ich, hier öffentlich teilen, ist der anderen Person nicht unangenehm, hat mir eine Teamkollegin mitgeteilt, dass sie ihr nächstes Kind erwartet. Und leider ist es ja immer noch so, dass es Führungskräfte gibt, die darauf nicht gerade mit Jubelschreien reagieren, sondern sich sofort Sorgen machen, dass dann Arbeit liegen bleibt, wenn Personen in Elternzeit gehen. Und ich reagiere darauf anders. Ich freue mich in der Regel für die andere Person. Ich habe mich noch nie anders reagieren erlebt. Aber in dem Fall hat sich die Kollegin im Nachhinein nochmal für meine positive Reaktion bedankt und mir mitgeteilt, wie sehr sie das schätzt, von ihrer Führungskraft einfach nur Freude und Glückwünsche zu bekommen und nicht gleich Sorgen, Nöte und Befürchtungen auf den Tisch geknallt zu bekommen. Das fand ich sehr, sehr rührend. Und das hat mich auch noch ein paar Tage darüber hinaus beschäftigt, dieses Feedback von der Kollegin bekommen zu haben. Weil das ja direkt auf meine Führungsrolle zielte. Deswegen habe ich das als wertschätzend empfunden.
Ja, so ein schönes Beispiel. Ja. Sollte vielleicht normal sein heutzutage, dass man das beglückwünscht, als auch als Führungskraft, aber anscheinend ist immer noch nicht.
Anscheinend nicht, also, nee.
Ja, leider nicht, ja. Ja, dann vielen Dank. Dann stelle ich kurz auch Mike Puck vor. Genau, Mike Puck ist Co-Founder auf jetzt in Englisch, von 99 Rabbits GmbH. Die beschäftigen sich mit Transformation, Leadership, Business Agility, Potenzialentwicklung. War davor ziemlich lange im HR-Bereich bei T-Systems Schweiz. Wenn ich das so zusammenrechne, circa 14, 15 Jahre. Ist ausgebildeter Fachinformatiker. Und auch hier die Frage, fehlt dir noch was, was dir wichtig ist, was die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen sollten?
Ja, was herausfinden will, darf mich gerne jederzeit antriggern und ansprechen. Von daher, alles gut.
Alles klar. Dann auch die Check-in-Frage wäre hier, ein gutes Gespräch der letzten Zeit, das für mich bedeutsam war?
Heute Coaching mit einer Teilnehmerin aus dem Potenzialentfaltungsprogramm. Letzte Woche Interview-Serie mit Lehrern, die wertschätzend offen mit mir geredet haben. Zu Hause in der Familie, wo wir uns Gedanken machen, was sind unsere Bedürfnisse, wo wollen wir hin? Und das alles passiert in 2 Wochen. Also erlebe ich irgendwie gute Gespräche sehr oft, sehr häufig.
Schön, ja. Dann vielen Dank. Und die zweite Frage oder wieder ein Satz zum Vervollständigen, wie ich oder du mit deinem Team Erfolge feierst.
Wie wir Erfolge feiern, wir feiern alles. Ja? Kleinigkeiten. Und wenn es ist, dass ein Gespräch mit dem Kunden gut war, dass ein Coaching-Termin gut war, dass irgendjemand vom Kunden das Feedback kommt, hey, die Interviewee-Teilnehmerin hat mich angerufen und mir gesagt, sie ist so dankbar, dass sie so ein Gespräch mit mir führen durfte. Und das reicht dann schon, wenn wir über WhatsApp ein Fire-Smiley verschicken. Oder es muss nicht physisch sein, es muss nicht immer irgendwas Großes sein. Es können ganz viele Kleinigkeiten sein, wie wir Erfolge feiern. Und wichtig ist einfach, dass man sie feiert. Da stelle ich immer wieder fest, dass die Leute oder dass Menschen viel zu schnell immer nur das Negative sehen und darüber in den Dialog gehen und in die Diskussion und wenig zwischendurch schauen und reflektieren, was haben wir eigentlich Cooles alles gemacht und erreicht. Ne? Deswegen finde ich Erfolge feiern total wichtig.
Also nicht dieses, wie heißt das, nicht genug ist genug gelobt. Nee, wie heißt das? Da gibt es auch so einen deutschen Spruch. Aber ist ja auch ein blöder Spruch. Ja, dann vielen Dank für die...
Finde ich gar nicht.
Ne? Findest du gut?
Den kenne ich gar nicht.
Weiß ja. Echt nicht? Nein. Nicht geschimpft, ist genug gelobt.
Ach, so heißt das, genau. Ja. Genau, dann wollen wir direkt ins Thema mal reinstarten. Wer möchte von euch starten, einfach mal ein bisschen zu erzählen, was ist für ihn oder sie spannungsbasiertes Arbeiten? Vielleicht eine kleine Definition, falls jemand das noch nicht kennt. Sonst würde ich sagen, vielleicht Friederike, dass du mal kurz startest. Genau, was ist für dich spannungsbasiertes Arbeiten?
Ja, vielleicht würde ich erstmal damit einsteigen, zu erzählen, was ich unter dem Terminus Spannung verstehe. Meiner Erfahrung nach sorgt er manchmal für ein bisschen Irritation, wenn man zum ersten Mal damit in Berührung kommt und auch mit dem Vorgehen spannungsbasiert zu arbeiten. Wir arbeiten bei uns im Team spannungsbasiert und du hast es ja in der Vorstellung schon kurz gesagt. Wir beschäftigen uns auch mit dem Loop Approach. Also wir arbeiten nach Loop-Prinzipien als Team und befähigen innerhalb von WBraun auch andere danach zu arbeiten. Und da spielt natürlich das spannungsbasierte Arbeiten eine ganz große Rolle. Für uns bedeutet das, wahrzunehmen und zu spüren, wo es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Ist-Zustand und dem zukünftigen Zustand, den ich mir wünschen würde in Bezug auf meine Arbeit, meine Umfeld, mein Wissen, meine Kenntnisse. Und das kann alles sein. Das kann eine Wissenslücke sein, das kann eine Frage sein, das kann ein Konflikt sein, den ich gerne gelöst hätte. Und mit diesen Ideen, Spannungen, Vorschlägen, Gedanken, die im Raum sind, konstruktiv umzugehen. Das macht für mich spannungsbasiertes Arbeiten aus und da in eine Eigenverantwortung zu gehen als Individuum. Und mit dem, was ich wahrnehme und was ich gerne ändern würde, ja, an den Punkt zu kommen, wo mir auch immer gleich ein Lösungsvorschlag dazu einfällt, den ich teilen, mir einen Ratschlag drauf geben lassen kann, feedbacken lassen kann und dann einen Minischritt weiterzukommen und so jeden Tag kleine Veränderungen in der Organisation zu bewirken. Das ist für mich spannungsbasiertes Arbeiten.
Okay, vielen Dank. So, Mike, noch was zu da ergänzen oder wurde schon alles?
Ich finde die Definition von dir total gut und habe mir gerade Gedanken gemacht, wo begegnet mir das denn? Weil es ja in unterschiedlichen Situationen oder Formaten auch auftauchen kann. Sei es einfach in einem Meeting-Format, wo du spannungsbasiert arbeitest und es dir die Möglichkeit gibt, Spannungen richtig zu platzieren, damit sie auch wirklich effektiv durchgeführt, prozessiert werden können oder sowas, also in unterschiedlichen Räumen, also nach diesem Vier-Spaces-Modell. Und gleichzeitig auch dieser Gedanke, wenn ich meine Organisation weiterentwickle oder wenn ich mir über Dinge Gedanken mache, die eintreten könnten, die aber noch nicht eingetreten sind, dann hilft mir auch spannungsbasiertes Arbeiten zu sagen, ich lasse mich nicht blockieren von irgendetwas, was sein könnte, sondern wenn diese Spannung auftritt, dann werden wir die nehmen und bearbeiten und gibt mir so viel Freiraum und Möglichkeiten, ins Tun zu kommen, zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, ohne dass es mich gleich schon limitiert von Anfang an. Und das fand ich noch ganz spannend an der Stelle.
Ist das, ich denke mal, so Spannung ist ja wahrscheinlich auch erstmal so ein psychologischer Sicherheit, was natürlich auch immer so ein Buzzword ist. Braucht es erst dieses psychologische Sicherheit, um diese spannungsbasierte Arbeiten zu ermöglichen, oder kommt psychologische Sicherheit durch spannungsbasiertes Arbeiten? Weil ich denke, wenn man eine Spannung wahrnimmt, braucht man halt auch so ein bisschen die Sicherheit, wenn ich das publik mache, im Team oder was auch immer, dass damit gut und verantwortlich umgegangen wird. Denkt man, da müsste wahrscheinlich schon die psychologische Sicherheit vorher sein.
Da kommt drauf an, was du unter einer Spannung verstehst. Okay. Weil eine Spannung kann ja, wie Friederike sagte, alles sein. Ne? Wenn ich eine Information teilen möchte, dann brauche ich dafür keinen psychologisch sicheren Raum, wenn ich dir sage, ich möchte eine Information teilen, morgen früh findet unser Meeting um 9 Uhr statt. So, einfach eine Info. Wenn es darum geht, vielleicht Verantwortlichkeiten zu verändern, wo es die Verantwortlichkeit von anderen Personen betrifft, dann brauchst du sicherlich ein gemeinsames Verständnis, warum das passiert, wie die Regeln darunter sind, wie Veränderungen im Unternehmen stattfindet. Und das ist einfach eine Klarheit im Prozess selber. Und deswegen glaube ich, dass es nicht zwingend psychologische Sicherheit oder mehr braucht, um spannungsbasiert zu arbeiten, sondern ein ganz klares Verständnis, warum ist es im Unternehmen präsent oder im Team? Was sind die Richtlinien, die Regularien oder die Governance oder sowas dazu? Und wie gehen wir denn damit um, damit auch klar ist, dass, wenn wir auch sagen, zum Beispiel, du willst was am System verändern und ich bin gerade in einem Format, wo wir im System arbeiten und ich bekomme als Feedback, das ist eine super Spannung, aber die ist hier gerade falsch, dass ich auch damit umgehen kann und nicht dann dieser Frust oder dieser Konflikt auftritt an der Stelle. Und das ist halt unterschiedliche Dimensionen von spannungsbasierten Arbeiten. Das, was die Friederike sagte, wir arbeiten spannungsbasiert im Unternehmen und verändern uns dadurch oder wir lassen uns nicht blockieren und gleichzeitig es gibt Meeting-Formate oder Formate, in denen das noch einen anderen Kontext hat.
Hm. Als du gefragt hast, habe ich kurz gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei. Aber Mike hat mir geholfen, dann noch mal ein bisschen anders drauf zu schauen. Ich glaube auch, dass psychologische Sicherheit nicht unbedingt die Voraussetzung ist, um überhaupt erstmal mit spannungsbasiertem Arbeiten anzufangen. Als wir damit angefangen haben, war für uns psychologische Sicherheit noch gar kein Thema, von dem irgendjemand konkret etwas wusste oder eine Ahnung gehabt hätte, wie sich das in unseren Arbeitsalltag übertragen lässt. Und trotzdem haben wir mit dem spannungsbasierten Arbeiten einfach mal losgelegt. Und häufig in so ganz pragmatischen Situationen, wie Mike es gerade geschildert hat, Informationen als Spannungen geframed oder auch konkrete inhaltliche Vorschläge, für die es sowieso schon einen vorhandenen Arbeitsauftrag gab. Und da war es nicht Prio 1, erstmal ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem das geteilt werden kann, weil das alles safe enough to try war, um in der Terminologie mal zu bleiben. Aber ich würde in der Rückschau schon behaupten, dass spannungsbasiertes Arbeiten ein Mittel sein kann, um psychologische Sicherheit zu erhöhen. Das glaube ich schon so aus der Erfahrung raus, dass mit den, ich sag mal, relativ einfachen Spannungen angefangen, die Sicherheit über die Zeit immer größer wird, auch kontroversere Spannungen zu adressieren und in den richtigen Räumen zu bearbeiten.
Soll ich darauf aufbauen, Friederike? Weil mir da gerade ein super Beispiel einfällt, was ich selber erlebt habe, dass du brauchst schon ein gewisses Vertrauen, um Spannungen einzubringen, gerade wenn unsicher ist, warum sind wir gerade hier zusammen und mir ist nicht klar, was ist der Purpose oder das Ziel dieses Formats oder dieses Meetings oder was wollen wir eigentlich hier erreichen. Und du hast dann ganz viele verschiedene Menschen darin, die irgendwie auch gerade keine Gemeinsamkeit sehen, warum sie zum Beispiel gerade zusammenkommen. Und wenn sie dann sagen, ich gebe gar keine Spannung ein, dann passiert auch nichts. Ja? Also dann passiert keine Veränderung, dann passiert kein, was ist vielleicht der nächste Schritt, was brauchst du, damit dir irgendwie auf deiner Spannung, deiner Problemstellung oder whatever geholfen wird. Und du gehst halt dann frustriert raus und sagst, das hat eh keinen Sinn hier, weil ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, das interessiert die Leute nicht oder es ist nicht wichtig genug. Und solche Dinge braucht es halt im Sinne von Klarheit, warum nutzen wir das hier oder warum braucht es das hier und wie wertvoll ist dein Beitrag und jede Spannung ist wertvoll, die man einbringt. Ja, unabhängig davon, ist es dann aber nur das richtige Format oder die richtige Struktur, wo ich das einbringe. Und dieses Verständnis braucht es halt, damit es nachher auch wirklich sich positiv entwickeln kann und damit es halt nicht so eine Rückwärtsspirale gibt nach dem Motto, hab eine Spannung, aber die ist nicht wichtig genug hier.
Das finde ich einen wichtigen Punkt. Den würde ich auch genauso unterschreiben. Danke für die Ergänzung, Mike.
Das heißt, es ist auch so in Meetings dann vielleicht auch, dass da aktiv vorweg gesagt wird, okay, ihr könnt Spannung mit einbringen, dass die aktiv sich immer wieder hinterfragen, reflektieren und sagen, okay, wo spüre ich Spannung? Ist es denn auch, dass das jeder kann oder ist das, dass man das erst lernt, weil ich glaube, so selbstreflektiert, es gibt wahrscheinlich, sich zumindest in meinem Arbeitsumfeld, dass auch nicht jeder oder jede Person das eigentlich so selbstreflektiert ist, das muss man vielleicht auch erstmal lernen.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ich glaube auch, dass ein gewisser Befähigungsgrad wichtig ist, um mit Spannungen arbeiten zu können und zu wissen, wie die Methode funktioniert und was spannungsbasiertes Arbeiten eigentlich gerade ist. Also so ähnlich, wie wir das jetzt hier im Podcast auch gerade gemacht haben, ne, zu beschreiben, was ist denn überhaupt eine Spannung? Wofür brauche ich die im Arbeitsalltag? Das mit Teams und Gruppen zu üben. Und das bedarf, glaube ich, auch echt einer gewissen Routine, um das zu einer täglichen Praxis zu machen, die sich ganz natürlich anfühlt. Für mein eigenes Team, das ich leite, würde ich behaupten, dass wir das tatsächlich erreicht haben, dass mit Spannungen zu arbeiten für uns Alltag und Routine ist. Und ich kann das an ganz pragmatischen Beispielen festmachen. Wir haben ein wöchentliches Team-Meeting und für dieses Team-Meeting gibt es einen Spannungsspeicher, der wird zu Anfang des Meetings von allen gemeinsam befüllt. Nehmen wir uns 5 Minuten Zeit, jeder schreibt auf virtuellen Post-its, was heute sein oder ihr Anliegen ist. Es gibt auch so eine Vorsortierung, ob es um eine Info geht, eine Frage oder ob die Person Feedback braucht. Und dann wird dieser Spannungsspeicher halt wirklich Spannung für Spannung für Spannung von der Moderation geleert, die auch befugt und befähigt ist, wirklich konkret beim jeweiligen Spannungsträger oder bei der Spannungsträgerin nachzufragen ist, was meinst du damit, was brauchst du, wer kann dir dabei helfen? Und das ist aber geübt, das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist jetzt eine jahrelange Praxis bei uns im Team und dadurch halt jedem Einzelnen in Fleisch und Blut übergegangen.
Ich habe gerade die Zähne gekniffen, als du gesagt hast, das wird dann moderiert durch den Workshop. Und gerade wo ich mich so intensiv mit Facilitation beschäftigt habe die letzte Zeit, löst es bei mir gleich wieder sofort eine Spannung aus. Aber Facilitation ist vielleicht ein cooles Thema für einen anderen Podcast. Was ich noch ergänzen möchte, ist ja nicht nur hilfreich, von Anfang an sozusagen auch mit so einem spannungsbasierten Speicher so eine Agenda zu füllen, wie dann so ein Meeting abläuft oder das auch jeder Augen mit Augenhöhe seinen Teil einbringen darf und dann das prozessiert wird, sondern mir hilft zum Beispiel auch in Workshop-Formaten mit Spannungsspeichern zu arbeiten, wo dann zum Beispiel während des Verlaufs Menschen kommen und sagen, ich habe da noch ein Thema oder ich hätte da noch eine Frage oder ich habe da gerade irgendwie, das kommt jetzt gerade hoch oder ich muss das irgendwie jetzt einbringen. Und oft ist es ja so, es passt dann gerade gar nicht in den Kontext rein oder in den Flow. Und bevor der Flow und die Energie irgendwo hindriftet, kannst du auch einladen, packst auf ein Sticky Note, auf ein Post-it, hängst in den Spannungsspeicher und wir schauen uns dann später oder zu einem gewissen Zeitpunkt an, hast du immer noch diese Spannung oder wurde sie im Verlauf unserer Impulse, der Übungen, des Workshops oder was auch immer dort stattfinden sollte, vielleicht hat sich es auch schon gelöst. Und es hilft also total, auch dort so ein bisschen den Energiefluss und den Flow zu steuern. und nicht dann so in die Unterbrechung zu kommen. Und gleichzeitig hilft es aber auch, wenn es nachher noch draufsteht, zu überlegen, okay, was brauchst du denn jetzt noch, damit es weitergeht oder damit es geklärt wird? Und das kann aber auch dann ja vielleicht außerhalb von so einem Format stattfinden, mit was ganz anderem viel einfacheren. Und wenn du das halt in dem Moment, wo es aufpoppt, sag ich mal, sofort priorisierst, dann kann sein, dass auf einmal die Diskussion ganz woanders hingeht, ja, oder der Dialog und die Energie, und dann wäre es schade drum, ne? So auch gerade im gruppendynamischen Kontext halt.
Ist dann wahrscheinlich wie dieses Parking Lot oder Parking Space, das irgendwie bei Facilitäten oder bei Moderation gibt, dass man das da erstmal so parkt, und damit man den Fokus nicht verliert auf das eigentliche Thema. Ja. Ich hatte bei uns im Team das auch schon mal vorgestellt, und da kam dann direkt die Frage, ist das nicht das gleiche wie Retro? Also Retrospektive machen wir einmal im Monat bei uns im Team. Da macht man ja auch so ein bisschen vielleicht spannungsbasiertes Arbeiten. Wo sind da die Unterschiede? Ist das spannungsbasierte Arbeiten vielleicht, dass es kontinuierlich ist und nicht nur einmalig ist? Oder wo seht ihr da die Unterschiede?
Also du zuerst, Mike, du warst ein bisschen vor mir.
Retrospektive ist ja der Blick zurück, und Spannung ist etwas, was in dem Moment präsent ist und worauf du ja vorhin schon kurz erwähnt, ist es eine Information, brauche ich ein Feedback, brauche ich eine Entscheidung? Die Frage einer Spannung entgegen oder eine Spannung an einen Spannungsgebenden ist auch immer, was brauchst du, ja, und von wem? Und es ist also nichts, wo du zurückblickst, sondern wie wird dir in dem Moment geholfen und wer kann dir dabei helfen, dass das, was du platzieren möchtest, wissen möchtest, einbringen möchtest, entschieden haben möchtest, dass das auch, dass es da einen nächsten Schritt heraus gibt. Ja. Und das finde ich noch ein wichtiger Unterschied zu einer Retrospektive, die ja rückwirkend betrachtet. Wo waren wir unterwegs?
Ja, das sehe ich genauso. Ich denke auch, die Retrospektive, die dient dem Rückblick in die Vergangenheit, und dieses spannungsbasierte Arbeiten dem Blick auf den nächsten konkreten Schritt, um in der Zukunft eine Veränderung herbeizuführen. Da ist schon mal in der zeitlichen Komponente ein Unterschied. Und dann guckt man ja in der Retro auch darauf, was ist uns auf der Zusammenarbeitsebene gut gelungen, was hätte besser laufen können. Und spannungsbasiertes Arbeiten kann eben auf mehr Ebenen stattfinden, kann operational sein, kann sich also wirklich mit den konkreten Aufgaben eines Teams oder einer Person beschäftigen und die jeweils einen Schritt voranzubringen, kann sich auf der individuellen Ebene bewegen, nicht Spannungen habe, die nur mich was angehen, die ich auch nur selber mit mir lösen kann, die auch nur mir dienen, wenn sie gelöst werden, können sich auf der Governance-Ebene bewegen, wo es um Strukturen und Prozesse einer Gruppe oder einer Organisation geht. Dann, wie eben auch die Retro in diesem Tribal Space, wie es in der Loop-Logik heißt, wo es um die Beziehungen in der Gruppe geht. Und Spannungen kann man in jedem von diesen vier Quadranten platzieren und bearbeiten, je nachdem, worum sie sich drehen, während ja die Retro aus meiner Perspektive zumindest ganz klar dann dem Tribal Space zuzuordnen ist.
Sind das auch diese Four Spaces, wo Mike?
Ja, genau. Ja.
Da wollte ich auch nochmal nachfragen, genau. Ja, das ist da, wo du vorhin gesagt hast, ja, kann man das einfach so tun, da brauchst du Rüstzeug dazu. Und ich bin da auch bei Frederike, dass wenn man spannungsbasiert arbeiten möchte, muss man ein paar Dinge wissen und verstehen, damit alle dasselbe Verständnis haben und wissen, warum bestimmte Dinge in bestimmten Räumen stattfinden, also in diesem operationalen Raum und diesem relationalen Raum, also in dem Beziehungsraum. Und wenn das nicht für die Teilnehmenden klar ist in den Formaten, dann kann es halt auch ganz schnell zu Frust kommen oder zu Missverständnissen oder auch zu Inakzeptanz, weil wenn du die Leute motivierst, Spannung einzubringen in Formate und du sagst ihnen anschließend, wichtige Spannung, aber hat hier keinen Platz, die gehört woanders hin und sie verstehen das nicht, dann kommt genau nachher diese Frustration raus, wie alle anderen dürfen da aber eine Spannung einbringen, aber ich mal wieder nicht. Also brauche ich ja auch gar nicht dran teilnehmen, weil das nützt mir eh nichts. Dabei zielt ja dieses spannungsbasierte Arbeiten darauf hin, dass die diese unterschiedlichen Räume helfen, dass du mit deiner Spannung dorthin kommst, wo es dir am effektivsten, also wo dir am effektivsten geholfen wird. Weil dort die richtigen Werkzeuge, Tools da sind, die richtigen Menschen zusammenkommen für die Dinge. Und das braucht dafür einfach ein klares Verständnis, damit es auch wirklich funktionieren kann an der Stelle.
Du hast gerade gesagt, dass alle so das gleiche Wissen, Verständnis zumindest grob haben müssen. Was werden so das? Also einmal wahrscheinlich genau, was ist eine Spannung? Dann vielleicht noch ein bisschen mehr Wissen darüber, was ist spannungsbasiertes Arbeiten? Dann über die Räume. Welche Räume gibt es?
Ja.
Dann noch was so essentiell sozusagen, um loszustarten als Unternehmen war?
Die Rolle eines Facilitators. Okay. Weil das ist Plus die eins. Person, die nachher der anderen Person sagt, was brauchst du? Ist eine Info, super, hast du alles, was du brauchst, danke, nächste Spannung. Oder die heißt, das ist eine Spannung, da empfehle ich dir eine Retrospektive, bitte nimm die mit in eure Retrospektive. Und dass klar ist, dass diese Person, die das dann sagt, eine klare Rolle hat, einen klaren Auftrag hat, das dann auch so triagieren, sage ich jetzt mal. Ja? Oder die bestmögliche Lösung für die Person zu finden, wo die Spannung auch wirklich effektiv prozessiert werden kann. Und das kann auch zu zwischenmenschlichen Konflikten führen, wenn man dann sagt, ja, der nimmt mich nie dran oder ich komme nicht dran oder jetzt kriege ich mein Problem nicht gelöst. Und deswegen ist es wichtig, dass auch klar ist, welche Rollen gibt es und was für eine Funktion haben die, warum sind die da und wie hängt es mit den Räumen zusammen, mit dem spannungsbasierten Arbeiten?
Ich würde noch Vorschlagsdenken ergänzen. So praktizieren wir zumindest spannungsbasiertes Arbeiten, dass jeder, der eine Spannung vorzutragen hat, auch explizit aufgefordert ist, einen Lösungsvorschlag mitzuliefern. Und der kann ganz klein sein. Der kann ja sein, ich brauche einfach nur eine Info von jemandem anders und dann ist die Spannung schon gelöst. Aber das kann auch was Größeres sein, wie eine neue Rolle zu schaffen oder eine Meeting-Routine zu verändern oder Ähnliches. Aber die Erwartungshaltung ist ganz klar, dass SpannungsträgerInnen in die Eigenverantwortung gehen, einen Lösungsvorschlag zu präsentieren, den sie auch gerne anpassen können im Laufe des Prozesses. Aber dass die Spannung nicht einfach so für sich alleine stehen bleiben darf und man auf dem, ja, ich habe hier was, das beschäftigt mich, Modus verharrt, sondern man muss schon dafür Sorge tragen, dass die Lösung auch stattfindet, selber. Ja. Das kann auch für viele unangenehm sein, so in die Eigenverantwortung gezogen zu werden, weil die Hoffnung ist ja immer, dass sich jemand aus dem Team findet oder im Worst Case die Führungskraft sich der Spannung annimmt und irgendwie dafür sorgt, dass sie gelöst wird. Und wenn man dann plötzlich den Ball zurückgespielt bekommt, sagt, okay, was ist dein Vorschlag? Wie würdest du denn vorgehen? Das ist für viele erstmal neu und ungewohnt und halt Neues ist auch manchmal unangenehm.
Ich würde noch ergänzen, ich finde auch noch wichtig, man darf auch dann zwischendurch die Frage stellen, wer aus dieser Gruppe oder Runde kann dir bei dem Problem helfen? Und manchmal kommt auch dann schon die Antwort, eigentlich niemand. Ja. So, und
habe ich auch schon erlebt, ja. So,
und das ist aber auch total wichtig, weil dann auch klar ist für denjenigen, der die Spannung selber hat, ich habe sie jetzt zwar hier angebracht, aber hier kann mir keiner helfen. Ja? Vielleicht bekomme ich aber ein Feedback, wer mir außerhalb dieser Gruppe helfen könnte und ich komme einen Schritt weiter. Und das hilft auch schon, einfach denjenigen, der eine Spannung hat, einen Schritt weiter zu gehen versus mit einer Erwartungshaltung, die er vorher hat. Ich kippe das jetzt hier mal ein. Und hier wird das jetzt gelöst. Ne? Und wenn es hier nicht gelöst werden kann, kommt es aber auch sofort auf den Tisch, ist transparent und klar, dass das hier nicht möglich ist und man gibt ihm gleichzeitig Hilfe. Wo sehen wir Möglichkeiten, dass dir geholfen wird zum Beispiel?
Wissen die Personen denn immer so eine, genau, Friederike, du hast gesagt, dass die immer mit so einer Lösung auch kommen. Ist das, wissen die immer eine Lösung oder wie sind, ist da so die, deine Erfahrung? Zumindest eine grobe vielleicht, oder gibt es manchmal auch so, ich weiß auch selber gar nicht, wie ich es lösen kann.
Also, dass ein Spannungsträger oder eine Spannungsträgerin gar keine Idee hat, wie man es lösen kann, habe ich eigentlich selten erlebt bisher. Die meisten haben schon so eine Vorstellung, was passieren müsste oder was sie sich wünschen würden, um ihre Spannung zu lösen. Es ist eher das, dann, wenn man sie dazu auffordert oder bittet, einen Lösungsvorschlag abzugeben, manchmal auch sowas passiert, wie Mike gerade beschrieben hat, dass durch den Dialog und auch durch die Facilitierung an irgendeinem Punkt klar wird, In dieser Gruppe kann dir keiner helfen oder dieses hier ist nicht der richtige Ort, um die Spannung vorzutragen. Die müsste woanders nochmal besprochen oder mit jemandem anderen nochmal besprochen und gemeinsam gelöst werden. Das kommt öfter vor. Aber dass es so gar keinen Vorschlag gibt, habe ich eigentlich bisher selten erlebt.
Okay. Was vielleicht auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit spannungsbasierten Arbeiten, finde ich immer noch, es ermöglicht auch, dass du dich auf eine Spannung fokussieren kannst. Als Facilitator auf den Spannungsgebenden, der etwas einbringt. Weil ich habe es in der Vergangenheit auch ganz oft erlebt, dass du halt ein Thema hast, du kommst mit einem, wenn es eine Spannung wäre, komm mit einem Problem, hätte ich gerne gelöst. Und auf einmal sagt einer in der Runde, ah ja, das habe ich auch. Und ich brauche dazu das und das. Und der andere sagt, ja, ich habe auch das Problem, bei mir ist es aber grün. So. Und auf einmal bist du weg von demjenigen, der die Originalspannung hat, hin zu zwei verschiedenen, die vielleicht denselben Kontext haben, aber vielleicht was ganz anderes brauchen, um gelöst zu werden oder um sich aufzulösen. Und spannungsloses Arbeiten hilft dir einfach auch dann zu sagen, ihr springt gerade auf die bestehende Spannung auf mit eurer eigenen. Bitte haltet sie auf der Agenda, auf dem Board, im Speicher oder wo auch immer gerade fest. Wir schauen dann im Anschluss und fokussieren uns wieder auf die Person, mit der wir gerade arbeiten. Und das verhindert, dass man von Spannung zu Spannung zu Spannung springt. Und gleichzeitig hilft es der Person, die wirklich ein Thema hat oder die zuerst mit der Spannung gekommen ist, dass sie Hilfe bekommt, entweder die Lösung selber zu finden oder den nächsten Schritt zu gehen oder was auch immer. Und gleichzeitig muss aber auch klar sein und gewertschätzt werden, dass die Leute ja haben ja wirklich auch noch eine Spannung, die dazu oben drauf kommt. Und sie haben aber Platz, die auch wieder in diesem Meetingformat zu platzieren, mit derselben Aufmerksamkeit und mit demselben Fokus, die vorher die andere Person hatte. Und so geht es dann Schritt für Schritt. Und es kann natürlich manchmal sehr anstrengend auch sein, weil es vielleicht so um ganz kleine Nuancen geht und oder ganz kleine Abweichungen oder aus einer Spannung, die dann gelöst wird für den einen, entsteht auf einmal eine neue Spannung für jemand anderes. Und dann geht es einfach darum, als Facilitator den Raum zu halten, den Prozess zu halten und zu gucken, okay, wie weit kann ich mit der Gruppe was integrieren, wie weit kann ich dort mit den Arbeiten etwas zulassen und machen nachher ein Timeout und reflektiere, warum haben wir zum Beispiel hier eine Abweichung von unserem Vorgehen gehabt, wie wir es sonst immer tun, hat uns das geholfen, hat uns das nicht geholfen, wollen wir das wieder tun, wollen wir es wieder zulassen. Also da ist auch viel miteinander arbeiten und als Facilitator so ein Vibe zu finden, wie man dann durch solche Formate halt dann facilitiert mit den Leuten, die da sind.
Ich verstehe auch ein bisschen mehr die Rolle vom Facilitator, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf jeden Fall da so durchzuführen, ja. Ich habe noch so ein bisschen, wie kann man sich das so vorstellen? Ich sage, ist das, man hat ja diese vier Spaces, man arbeitet vielleicht in eine Woche, im Workshop hat man eine Spannung, schreibt das dann auf dem Miro-Board, die und die Spannung habe ich. Würde man direkt nach dem Workshop da irgendwie so ein Meeting zu machen? Oder ist es einmal die Woche hat man so ein Meeting, wo alle Spaces sind? Oder hat man ein Meeting zu operational, eins zu individuell, ein Meeting? Da habe ich noch so ein bisschen lost, wie das so im Alltag abläuft. Vielleicht kann da einer von euch.
Ja, kann ich ein bisschen was zu einfach aus der Perspektive meines Teams erzählen. Wir haben ein wöchentliches Team-Meeting, das ist operational. Da werden auch wirklich nur operational Spannungen bearbeitet. Das weiß das Team auch und füllt auch nur solche Spannungen da rein. Da geht es wirklich darum, ganz, ganz viel Wissen zu teilen, Wissenslücken zu schließen. Das sind die häufigsten Spannungen, die wir da drin bearbeiten. Oder auch mal sich auf ein Zwischenergebnis von der Arbeit Feedback von der Gruppe geben zu lassen, um Hilfe oder Unterstützung zu bitten im Arbeitsalltag. Das findet alles in diesem wöchentlichen Operational Team Meeting statt. Und davon ganz klar getrennt ist unser vierwöchentliches Governance-Meeting. Da arbeiten wir an unserer Teamstruktur. Und für das haben wir auch einen eigenen Spannungsspeicher, der existiert parallel neben dem für das Operational-Meeting. Und Durch den arbeiten wir uns eben alle 4 Wochen durch, falls überhaupt Spannungen draufstehen, weil die Häufigkeit von Governance-Spannungen ist zumindest in unserem Team viel geringer als die von Operational-Spannungen. Und die Meetings sind auch unterschiedlicher Natur. Die Operational-Meetings sind ganz schnell und extrem effizient. Da werden sehr viele Spannungen innerhalb einer Stunde in der Regel abgearbeitet und geklärt. Governance-Spannungen, sowas wie eine Rolle neu schaffen, eine Rolle neu besetzen, eine Rolle abgeben, eine Meetingstruktur verändern, solche Dinge, die brauchen mehr Zeit und Ruhe. Und da sind auch die Meetings viel langsamer, so von der gefühlten Geschwindigkeit her. Und da brauchen wir mitunter eine ganze Stunde, um nur eine Spannung zu bearbeiten. Und der Rest bleibt dann auch durchaus mal stehen bis zum nächsten Governance, weil wir das dann als Signal nehmen, das hat jetzt einfach so viel Zeit und Raum gebraucht. Für die anderen Themen war gerade nicht so viel Platz. Für Tribal haben wir auch separate Meetings. Das sind bei uns vor allem all die Meetings in Anführungsstrichen, wo wir uns als Team was Gutes tun, was gönnen. Sei das jetzt meine Review oder ein ausführlicher Workshop zur Zusammenarbeit, zur Beziehungsarbeit im Team oder eben einfach nach Feierabend gemeinsam noch was unternehmen, im Biergarten gehen, Weihnachtsfeier, solche Dinge. Die ordnen wir auch verbal, wenn wir es besprechen, ganz klar diesem Tribal Space zu und beschreiben die auch so. Wir brauchen mal wieder ein Tribal. So, wir möchten mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen oder grillen oder sowas steckt dann dahinter. Und für die Individual Space-Spannungen hat eigentlich jedes Teammitglied seine eigenen Zeitslots, Meetings mit sich selber, ohne dass das im Team, in der Gruppe großartig thematisiert wurde.
Okay. So ein bisschen ein besseres Bild davon. Ja. Weil sonst immer so ein bisschen sehr abstrakt. Habt ihr denn dann überhaupt noch Retrospektiven? Oder ich kriege jetzt langsam so ein besseres Bild davon. Vorher war es so sehr abstrakt, aber ich glaube, das war ja so ein bisschen, man bringt seine Spannung rein und dann, genau, guckt mal, was man braucht. Und dann kann sein, okay, guck mal, wir brauchen wieder eine Retrospektive. Wir bräuchten, genau wie du sagst, vielleicht einen Workshop. Wir bräuchten, das heißt, effektiv nutzt ihr Retrospektive gar nicht mehr oder wenn es halt mal aufkommt.
Selten, aber das hat was mit der Natur meines Teams zu tun. Wir sind eher ein Haufen als ein Team. Ein Haufen von unterschiedlichen Fachexperten und wir arbeiten als ganze Gruppe nicht an gemeinsamen Projekten, sondern wir werden mit unserer Expertise sozusagen auf unterschiedliche Projekte und Initiativen entsendet und gestafft und arbeiten da nochmal in ganz unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Und das Team ist dann so der Heimathafen für diesen Haufen von Experten. Und dadurch, dass wir wenig gemeinsame Projekte haben, machen wir auch selten Retros oder Reviews. Aber halt diese Tribal-Meetings, so alle Viertel bis halbe Jahr, die nennen wir Teamtag. Da nehmen wir uns den ganzen Vormittag als Gruppe tatsächlich Zeit, um nochmal so ein bisschen Beziehungsarbeit zu leisten oder einen Lernraum zu öffnen und meine Perspektive aus einem anderen Bereich des Unternehmens reinzuholen, damit wir da nicht immer so in unserer HR-Bubble drinstecken, sondern mal einen Impuls kriegen, was passiert eigentlich gerade so. Wir sind ja ein Riesenkonzern, ne? Im Sales oder in der Produktion. Für solche Dinge nutzen wir das. Und das dann aber auch ganz klar als Tribal geframed, weil es da nicht darum geht, an konkreten Arbeitsaufträgen und Aufgaben zu arbeiten, sondern weil wir gemeinsam als Team Zeit verbringen wollen, weil wir die Beziehung zwischen den Teammitgliedern stärken wollen, weil wir Lernräume aufmachen wollen.
Du hast vorhin, also es klang für mich gerade so ein bisschen, Manuel, man wird da so ins kalte Wasser geschmissen, wenn man jetzt spannungsbasiertes Arbeiten macht und hat dann 4 Räume. Und so ist es ja nicht, weil wenn du zum Beispiel, Friederike geht über den Loop Approach und dort drin gibt es Elemente, wo du dann auch schaust, okay, welche Formate haben wir überhaupt gerade, die wir im Ist-Zustand haben, in welche Räume würden wir die einordnen und wo würde dann welche Spannung hinplatziert werden. Also du schaust, gibt es schon ein besseres, klareres Bild, was ist schon da und wenn es nicht da ist, dann wird es halt, ich sag mal, implementiert. Dann schaut man sich an, okay, wo braucht es das? Und das hast du genauso im Holacracy, wenn du also das implementierst, dann kommt gleich das Governance, das Sync-Meeting oder jetzt Kombination und so weiter mit auf die Reise. Wenn du die Soziokratie anschaust, dann gibt es auch bestimmte Räume dafür. Und das passiert dann in dem Prozess mit, ja, und sei es dann in dem Team selber oder sei es in der Organisation. Und welche Räume braucht es dann, um vielleicht wiederholend, so wie man synchronisiert sich, man macht Governance, oder wie vielleicht braucht es auch so Räume wie ein Mediationsformat, und da trifft man sich einmal im Monat oder on demand oder, ne, wie auch immer. Das sind dann so die Dinge, die, von denen man weiß, auf die können wir zugreifen, wenn wir sie brauchen, aber sie sind jetzt nicht fix da. Und wir wissen aber, wie wir sie bestellen können oder demanden können oder einfach Meetings eröffnen können mit bestimmten Themen. Und wir wissen aber, in den und den Formaten, da haben wir halt die Möglichkeit, die und die Themen, die und die Spannung immer einzubringen. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig fürs Verständnis, weil man kann bestehende Frameworks oder Betriebssysteme oder sowas nehmen und die kommen dann schon mit sowas. Oder du sagst halt, ich will das nur in meinem Team ausprobieren. Dann musst du dir aber genau diesen Herleitungsprozess, den musst du mitgehen. Also rausfinden, was ist schon da, was braucht es dazu, was heißt das Arbeiten, was heißt Facilitieren und so weiter und so fort.
Spannend, ja. Und wenn man in diesen Meetings selber zu viele, gibt es das auch, wenn man zu viele Spannungen hat? Dass man irgendwie priorisiert man dann? Oder je nach Facilitator, ja, der wird das dann wahrscheinlich machen? Oder?
Ja. Also wir haben uns unsere Priorisierung selbst gebastelt. Ich weiß nicht, ob die übertragbar ist auf andere Teams, aber wir priorisieren in den Operational Meetings nach Dringlichkeit und ordnen dann die Post-its, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf einer Skala ein, auf so einem virtuellen Whiteboard, aus der ersichtlich wird, muss unbedingt heute geklärt werden oder kann auch warten bis zum nächsten Meeting, oder ich löse es irgendwie anders, indem ich der Person, die es betrifft, eine Chatnachricht schreibe oder wie auch immer. Und dann ist für die Facilitation schon mal klar, links von dem Strich, das sollte irgendwie alles möglichst heute stattfinden. Dann ist dann die Moderation auch immer sehr streng mit dem Timekeeping. Da darf man auf keinen Fall überziehen. Und je weiter nach rechts wir uns dann auf diesem Zeitstrahl bewegen, umso entspannter wird es, weil das eben die Spannungen sind, die dann nicht mehr so dringlich sind. Das kann passieren. Kommt sogar ziemlich oft vor. Und im Governance-Space kommt es eben auch vor, weil die Meeting-Geschwindigkeit viel langsamer ist und wir uns da viel, viel mehr Zeit nehmen, einzelne Spannungen ausführlich zu besprechen, Verständnisfragen zu stellen, Feedback zu geben, dass wir da nur eine pro Meeting schaffen. Das kann vorkommen. Und dann muss man eben gucken, hat es jetzt Zeit bis zum nächsten Governance, was dann erst wieder in 4 Wochen ist? Oder müssen wir dazwischen noch mal was einberufen, weil es dem Spannungsträger oder der Spannungsträgerin so wichtig ist, das in kurzer Zeit zu klären? Kommt aber nicht so oft vor, dass es nicht dann doch noch bis zum nächsten Governance warten kann.
Darf ich nur eins ergänzen? Und zwar, wo du gerade gesagt hast mit der Priorisierung und muss es heute stattfinden oder morgen? Und das finde ich ist auch mal so ein Trugschluss, der manchmal kommt. Man muss bis zu diesem Meeting warten, um diese Spannung einzubringen. Ja. Und das ist ja quasi, ich weiß, dass ich dass etwas passieren sollte oder es braucht oder ich eine Info brauche, eine Entscheidung oder was auch immer. Und ich warte damit, bis dieses Meeting stattfindet, wo man sich synchronisiert, wo man zusammenkommt. Und dann platziere ich es. So. Und es gibt da, und ich habe damals, wo ich das erste Mal mit Sync-Meeting-Formaten Kontakt bekommen habe, Tactical Meetings, da ist es dann, nach dem Tactical ist vor dem Tactical. Ja. Und niemand oder alles, was im Tactical passiert, passiert auch außerhalb des Tacticals. Also es gibt dort keinen Grund zu warten, sondern man kann jede Spannung auch an die Personen richten, an die Rollen richten oder wie auch immer die Organisation organisiert ist. Und dort versuchen, die Spannung zu lösen oder auch direkt selber, wenn es denn klappt, zu reflektieren und sagen, okay, ich kann die Spannung selber lösen, das brauche ich als nächsten Schritt. Und man muss nicht warten, ja, weil es ist nicht ein Sammelcontainer für Dinge, die man anhäuft, um dann da geballt loszuwerden, sondern in dem Moment, wenn ich da bin, komme ich mit dieser Spannung und ich hoffe mir, da einen nächsten Schritt oder eine Idee oder was auch immer dann das Thema sein wird. Es gibt keinen Grund zu warten. Genauso, wenn ich dort rausgehe, dann kann ich auch schon wieder eine neue Spannung haben, ne? Oder eine andere oder es hat sich einer aus was anderes ergeben. Und dann zu sagen, jetzt habe ich aber da in dem Meeting was gehört, das hat bei mir eine Spannung ausgelöst, jetzt warte ich erstmal wieder eine Woche, bis ich das dann wieder platzieren kann. Das ist ja völlig Blödsinn. Ja? Also da kann ich immer nur ermutigen, nutzt das, was da ist und versucht, die Spannung sofort zu lösen, anstelle sie mit sich mitzuschleppen.
Ja, plus eins. Also der Riesenvorteil davon, Meetings zu haben, in denen mit Spannung gearbeitet wird, ist für uns als Team natürlich, dass die transparent sind, ne? Das stellt ein wahnsinnig hohes Maß an Transparenz darüber her, woran die einzelnen Teammitglieder arbeiten, gerade weil wir in so vielen unterschiedlichen Projekten unterwegs sind. Aber es ist auch nicht bei jeder Spannung nötig, dass jedes Teammitglied darüber Bescheid weiß, sondern es reicht völlig aus, die ein, zwei RolleninhaberInnen, also man hört vielleicht auch raus, wir arbeiten extrem viel mit Rollen in meinem Team, die ein, zwei RolleninhaberInnen anzusprechen und sagen, ich habe eine Spannung, ich glaube, du kannst mir bei der Lösung helfen, ich brauche eine Info von dir und eben nicht bis nächsten Dienstag 11 Uhr zu warten, bevor man das vorträgt. Da gebe ich Mike voll recht.
Und ich habe noch eine Frage, wie funktioniert das denn mit anderen Teams? Also wenn, sagen wir sind jetzt so 60 Leute, wir arbeiten mit spannungsbasiert. Und Mike hat ja schon gesagt, dass man vielleicht zwischendrin eine Spannung hat und dann hat man mit einem außerhalb des Teams und sagt, ey, hör mal, ich habe da eine Spannung. Der guckt einen erstmal blöd an oder sie. Funktioniert das oder wie was da eure Erfahrung? Oder sind alle bei euch im Unternehmen arbeiten spannungsbasiert?
Nee, also gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wir sind da zusammen mit ein paar anderen Teams, die wir selber befähigt haben, spannungsbasiert zu arbeiten, schon die Vorreiter und so kleine Inseln und Mikrokosmen im Unternehmen. Wenn man das natürlich so explizit macht und in ein Team reinkommt, das spannungsbasiertes Arbeiten nicht kennt und dann immer so vor sich herträgt, ich habe eine Spannung, dann sorgt das natürlich für Irritation, weil halt gerade im Deutschen dieser Begriff so belegt ist und die erste Assoziation ja nicht ist, okay, Friederike möchte jetzt eine positive Veränderung herbeiführen, sondern die gucken erstmal irritiert. Das kommt schon ziemlich häufig vor. Aber man muss das ja nicht so machen. Man muss ja nicht vor sich hertragen, ich arbeite spannungsbasiert und das dann auch immer konkret so benennen, sondern ich glaube, es steckt halt auch eine Haltung dahinter. Die für mich eng damit einhergeht, zu der Spannung, die ich benenne, eben auch immer diesen Lösungsvorschlag parat zu haben. Und da mache ich die Erfahrung, das kommt extrem gut an. Dass dann andere Teams auch wahrnehmen, wenn die jetzt Friederike sein oder irgendjemand anderes aus dieser Gruppe oder jemand, der halt auch spannungsbasiertes Arbeiten gelernt hat, die kommen nicht zum Meckern, sondern die haben immer auch gleich eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Und da kriegen wir positives Feedback drauf und da entsteht dann auch eine konstruktive Zusammenarbeit. Das ist auch wichtig in dem Konzernumfeld, in dem ich arbeite, sich so ein bisschen darauf einzustellen, welche Mikrokultur finde ich da gerade vor, wo ich als nächstes hingehe und wo ich eine Zusammenarbeit brauche, und nicht so explizit unsere Teamkultur vor uns herzutragen, weil wir sind ja irgendwie alle eins, und wir wollen nicht permanent da die Gruppe sein, die das ganze Gefüge mit Irritationen versorgt. Manchmal schon, manchmal schadet es nicht im Sinne des kulturellen Wandels, aber wir müssen auch nicht immer so die kleinen Störenfriede sein, die alles auf ihre besondere Art und Weise machen. Und dann lässt man halt den Begriff Spannung einfach mal zu Hause und nimmt ihn nicht mit ins andere Meeting.
Nennt man vielleicht einfach anders, genau.
Genau.
Aber das heißt, es funktioniert auch in hierarchischen Unternehmen. Ich dachte, eben habe ich öfters auch mal so Holokratie und Rollen gehört. Also das hat jetzt nichts, dass man unbedingt selbst organisiert im Unternehmen sein muss, sondern funktioniert auch in hierarchischen Unternehmen.
Nein, es gibt ja, gibt oder gab auch so einen Trend, dass man klassische Meeting-Formate gegen solche Sync-Formate austauscht, wo man bestimmte Erwartungen dahinter hat und effektiver sein möchte und man rausgeht vom Monolog-Info eine Stunde lang hin zu mehr gemeinsam integrativen. Und das kannst du natürlich auch in jeder beliebigen Team- oder Meetingstruktur machen. Wirst früher oder später aber darüber stolpern oder damit in Kontakt kommen, wenn du dich beschäftigst mit vielleicht mit den Four Spaces, was bedeutet das? Ja, wie haben wir die in der Organisation? Was ist wenn du Menschen in einem Meeting drin hast, was ist der Purpose von dem Meeting? Warum sitzen wir alle hier? Wenn das Meeting Purpose hat, auf welchen Purpose zählt das denn dann überhaupt ein in der Gesamtorganisation? Wenn du dort wirklich effektiv sein möchtest, dann wäre es von Vorteil, wenn du Rollen ansprichst. Welche Rollen habe ich denn in der Struktur, in dem Team? Und dann bist du automatisch in so einem Prozess, wo du einfach mehr Gedanken machen musst, um wirksamer zu werden, als wenn du jetzt nur das klassische Format nimmst und sagst, ich tausche das eine gegen das andere aus, habe da verschiedene Slots und jeder bringt was auf diese dynamische Agenda. Wir arbeiten die Spannung ab und dann ist es gut. Irgendwann kommt es Stück für Stück.
Ja, also ich sehe es ja funktionieren in einem hierarchischen Unternehmen unterschiedlich gut, je nach Team, je nach Mikroumgebung. Aber ich glaube, es hat am Ende mit der Organisationsstruktur, ob das die Pyramide ist oder Holokratie oder Soziokratie, gar nicht so viel zu tun. Meine Vermutung ist, es funktioniert besonders gut in ExpertInnenorganisationen. Rückschluss jetzt aus meinem eigenen Team. Wir sind alles Wissensarbeiter, weil du vorhin ja auch gefragt hast, haben dann die SpannungsträgerInnen in der Regel eine Idee, wie sie es lösen können? Ja, meistens schon. Aus ihrer hohen fachlichen Expertise raus sind zumindest für Operational-Spannung in der Regel immer Lösungsvorschläge schon da. Und viele fühlen sich aus meiner Erfahrung heraus auch echt wertgeschätzt, wenn man sie endlich mal dazu einlädt und danach fragt, ihre Lösungsvorschläge selber vorzutragen. Anstatt dass man sich jetzt in einer klassischen Pyramide vorstellt, wo die Führungskraft entscheidet, wir gehen rechts oder links. Um gehört zu werden und den Raum zu schaffen, dass ExpertInnen ihre eigenen Lösungen überhaupt mal vortragen können, auch wenn sie nicht immer zur Umsetzung kommen. Da liegt für mich ein Stück Wertschätzung drin. Das funktioniert auch in einem hierarchischen Unternehmen, weil da tummeln sich so viele Experten, die so viele schlaue Ideen haben. Es wäre ja fast fatal, das liegen zu lassen und nicht zu nutzen.
Und ich glaube, wenn man dann genau einmal anfängt, gibt es dann immer mehr Sachen, wo man sich mit beschäftigen. Ich hatte eben mal gedacht, schon auch an GfK, wenn man dann irgendwie was vorträgt, eine Lösung, kann man natürlich auch am besten nach der GfK, also gewaltfreie Kommunikation, damit das äußern. Aber wahrscheinlich kann man einfach mal damit starten und dann auf dem Weg ploppen wahrscheinlich immer wieder neue Themen auf, die man dann damit integrieren kann für sein Team. Ja. Kommen wir vielleicht auch langsam schon zum Ende. Ich habe noch eine Frage. Wieso ist denn so selbstorganisiertes, weil der Podcast heißt ja VUCA Blaster. es geht halt immer darum, irgendwelche Methoden, Ansätze zu besprechen, damit Unternehmen diese VUCA-Welt, die wird ja immer so als Angst und Angstwelt gekennzeichnet, dass das eher als Chance gesehen wird. Also warum glaubt ihr, ist dieses spannungsbasierte Arbeiten wichtig für die Zukunft? Oder haben wir schon die Lösung besprochen?
Ich stehe unter dem Eindruck von einem Gespräch, das ich heute Morgen hatte, in dem es auch viel um Komplexität und Komplexitätsbewältigung ging. Und ich glaube, jetzt mit diesem Gespräch auch noch ganz frisch im Hinterkopf, dass spannungsbasiertes Arbeiten eine super Methode ist, um mit Komplexität zurechtzukommen. Weil man guckt halt immer genau auf das Problem, das man jetzt konkret vor sich hat, und wie man da einen Schritt weiterkommen kann. Und mehr kann man ja fast gar nicht von jemandem erwarten, der in einer komplexen Umgebung arbeitet, als immer nur das zu lösen, was er gerade, er oder sie gerade direkt vor der Brust hatte. Wir haben ja oft so einen Anspruch, alle Probleme dieser Welt gleichzeitig zu lösen. So ein Vollständigkeits- und Perfektionsanspruch. Und das funktioniert halt in komplexen Zeiten oder in der VUCA-Welt einfach nicht mehr, weil es dafür zu groß ist. Und ich finde, spannungsbasiertes Arbeiten macht den Einzelnen handlungsfähig in so einer VUCA-Umgebung und hilft dabei, halt Schritt für Schritt vorzugehen, anstatt immer schon den einen großen Plan zu haben, wie man mit allen Herausforderungen dieser Welt gleichzeitig fertig werden kann.
Du hast einen ganz wichtigen Satz noch gesagt, ein Wort gesagt, den nächsten Schritt, den bekommt man dort. Das finde ich total wertvoll, dass du nicht schon wieder die Gesamtkomplexität lösen willst, sondern eine Spannung was einbringst und einen nächsten Schritt bekommst oder dir selber gibst, um eine Lösung herbeizuführen, die vielleicht dann nicht die komplette ist, aber ein weiterer Schritt. Und so geht man von Spannung zu Spannung. Also wenn man systemisch sich den die systemische Schleife anguckt, ist es ja genau das, ja, dass ich dann mit diesem nächsten Schritt rausgehe, ausprobiere, beobachte und dann wieder überlege, okay, was braucht es dazu, wie mache ich es wirksamer? Und das ist total hilfreich an der Stelle. Und gleichzeitig hilft es auch, wenn die Spannung etwas ist, was jetzt auftaucht, sich genau mit dem zu beschäftigen, wo ich jetzt eine Lösung oder wo jetzt ein Thema ist, das ich angehen muss und nicht, das kommt in 5 Jahren auf mich zu und deswegen mache ich es jetzt schon zum Thema, sondern vielleicht kommt es gar nicht. Und gerade in dieser, in dem Systemischen oder wo wir über Transformation reden, dass der Weg immer irgendwie so überall sein kann und nicht mehr geradlinig und Wasserfall und sowas alles, sondern einfach anders und von ganz vielen Einflussfaktoren irgendwie tangiert werden kann auf der Reise, dann ist es total wertvoll, ein Instrument zu haben, das mich unterstützt, mit dieser Unsicherheit, die dann auf einmal kommt, umzugehen und nicht ratlos dazustehen, oh, was machen wir jetzt? Sondern, okay, ich habe da jetzt ein neues Thema, was ist der nächste Schritt dazu? Und das hilft ungemein.
Vielen Dank. Und wenn ich ein Unternehmen zuhören würde und würde sagen, ach, ich will morgen starten. Wir hatten ja schon mal so ein paar Ideen. Was wäre denn sowas? Womit könnten die starten? Ist es erstmal sich ein bisschen da einlesen oder vielleicht, was du auch schon gesagt hattest, mit den Four Spaces, da erstmal so die aktuellen Formate vielleicht da irgendwie einordnen oder wie startet man, wenn man damit anfangen möchte?
Kommt zu uns und macht die Discovery-Themen und lernt erstmal zu verstehen, was Mindset mit Agilität und Veränderung zu tun hat.
Auch eine Lösung, ja.
Ja, oder du kommst zu uns und hospitierst einfach mal während unserer Meetings, kann ich dich auch mal herzlich zu einladen. Aber zum Selbermachen finde ich tatsächlich diese Auseinandersetzung mit den Four Spaces super hilfreich und einfach mal zu gucken, was habe ich denn für Meeting-Routinen mit mir selber und mit meinem Team und wo kann ich die da zuordnen. Dann sieht man auch schnell, so ging es uns in dem Prozess, wo Lücken sind. Bei uns war die größte Lücke in diesem Governance-Space. Und dann war auch klar, warum die Operational-Meetings oft nicht gut laufen, weil da halt diese Governance-Spannungen oft adressiert wurden. Und seit wir in der Lage sind, die rüberzuschieben, ist das deutlich entspannter. Deswegen würde ich mal mit diesen Four Spaces anfangen, sich ein bisschen was anlesen und dann einfach mal ausprobieren, vielleicht auch mit der Gruppe, wo lassen sich unsere Formate da Stand heute zuordnen und welche brauchen wir noch.
Gibt es da irgendein Buch, was Sie noch empfehlen oder ein Video oder weiß ich nicht? Oder
ist ich kann nicht so viel Eigenwerbung machen. Ne?
Ich muss halt Fremdwerbung machen für den Loop Approach. Da steht alles drin. Ja.
Es gibt den Loop Approach, der ist sehr gut beschrieben, wie die unterschiedlichen Elemente aufeinander führen. Wir haben das Mindset Discovery gebaut, wo du durch die Themen durchgeführt wirst und gleichzeitig auch reflektierst auf deine Organisation, was ist zum Beispiel schon da und was braucht es. Und gibt sicherlich noch ganz, also wer sich das holokratische Manifest durchlesen möchte, da ist sehr detailliert, reguliert dargestellt, wie so eine Struktur funktionieren kann, auch in Deutsch mittlerweile übersetzt, in glaube 5.1 oder so gerade. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ja, so und ich sage halt immer Start by Starting. Ja.
Okay, ja, cool. Ja, dann vielen Dank für den Input. Ich habe jetzt so ein bisschen ein besseres Bild von spannungsbasierten Arbeiten. Es gab jetzt vor kurzem auch von der neuen Narrative so ein kostenloses Tool, da war genau das auch. Das war so auf einer Seite und dachte ich, ach, das klingt ja einfach, aber ist dann doch vielleicht ein bisschen komplexer, als man es vielleicht auch nicht, aber es schon bedarf auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur, ach, da ist eine Spannung.
Wir kennen uns ja alle über den Caso auch. Genau. Und im Caso haben wir auch unterschiedliche Unternehmen, die auch solche Formate schon anwenden und durchführen, so wie Frederik gesagt hat, komm zu uns und hospitalisier. Und ich weiß auch, dass da unterschiedliche gläserne Meeting-Formate angeboten werden, wo man wirklich reinschnuppern kann und wo man erleben kann, wie die an richtig operativ arbeiten und mit wie viel hochgradiger Verwirrung du dann selber rausgehst und sagst, oh, puh, ne? Und was braucht es denn dazu? Aber es ist quasi eine Möglichkeit, über die Verbindung, die wir miteinander haben, auch einfach zu erleben, wie sich sowas anfühlt, wenn man mal dabei ist, ne? Und dann vielleicht zu überlegen, okay, wie fühlt sich das an, wenn wir es mal ausprobieren oder mal was tun.
Ja, dann so noch schöne letzte Worte für den Podcast-Folge. Ja, dann vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke.
Danke, dir auch. Ciao. Danke. Tschüss. Für die Einladung. Tschüss.